Ja, es ist für mich auch immer wieder eine Freude, hier zu sein. Liebe Grüße von meiner Frau und von meiner Tochter. Meine Frau heißt Andrea und meine Tochter Lea. Sie ist 2 Jahre alt geworden letzte Woche. Wir haben auch groß gefeiert mit vielen aus der Gemeinde. Es ist immer schön, wenn Leben im Haus ist. Sie redet Französisch, sie redet Deutsch, aber auch eine dritte Sprache, die keiner versteht. Aber wir freuen uns alle immer. Ich war jetzt 3 Wochen weg, ich war in der Schweiz für eine Fortbildung und immer wieder, wenn ich nach Hause komme, sehe ich sie strahlend, das bringt einfach Wärme ins Herz. Und da denke ich mir, wie wird sich der Vater im Himmel freuen, wenn er uns sieht? Das ist wunderbar. Ich kann mir so vorstellen, dass der Herr immer wieder, wenn wir in sein Haus gehen, entweder sehr oft haben wir Probleme und Sorgen, aber wir können uns gar nicht vorstellen, wie der Vater im Himmel sich freut, uns neu zu begegnen, uns neu Mut zu schenken, uns neue Hoffnung zu schenken. Das ist wahr, das ist die Realität. Gott ist hier. Amen. Halleluja. Ja, mein Thema für heute, Dankbarkeit. Es klingt erstmal sehr theoretisch, aber ich bin mit meiner Tochter mal zum Bäcker gewesen vor ein paar Wochen und da wollten wir Brötchen kaufen und da hat sie was bekommen von der Bäckerin und dann sagte die Lea, Dankeschön. Da hat sich die Bäckerin so gefreut, dass so ein kleines Mädchen Dankeschön sagt, da wollte sie ihr nochmal was schenken. Da hat sie nochmal was geschenkt und dieses Mal sagte die Lea Merci auf Französisch. Und die Frau war so überwältigt, da wollte sie nochmal was geben. Da sagte sie, nein, es reicht so. Und da dachte ich mir, was kann so ein einfaches Dankeschön bewirken? Und da habe ich eine Geschichte in der Bibel gefunden und ich möchte, dass wir gemeinsam durch diese Geschichte gehen heute Morgen. Das ist wunderbar. Was passiert, wenn 10 Menschen anfangen, gleichzeitig zu rufen, Herr, wo bist du? Herr, erbarme dich. Was passiert denn da? Auf diese Frage müssen wir antworten. Was passiert, wenn 10 Menschen gleichzeitig rufen, Herr, erbarme dich? Ich sage euch eins, da kann Wunder passieren. Das werden wir sehen heute. Bevor ich anfange, bin ich zum ersten Mal dieses Jahr in Amerika gewesen. Das war für mich immer wieder ein Traum. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon mal in Amerika bin, dann fahren wir einfach mal nach Washington, einen Ausflug. Und dann waren wir in Washington mit Freunden und ich bin ein Fan von Barack Obama, nicht von seiner Politik, keine Angst, ja, nicht rausgehen, einfach mal von seinem Lebenswerk. Und ich dachte mir, ach, stell dir mal vor, du bist ja in Washington und irgendwie läuft ja der Barack Obama einfach so über den Weg. Das wäre ja mal was, da hätte ich was zu erzählen in Deutschland, dachte ich mir. Dann war ich mit Freunden unterwegs, da wollten wir das Weiße Haus sehen, da sind wir hingelaufen. Und alles war schön und nett, haben wir Fotos gemacht. Und irgendwann dachten wir, wir sind ja so müde, komm, lass uns mal was essen gehen. In ein Restaurant direkt gegenüber dem Weißen Haus. Und dann waren wir da schön am Essen, meine Frau und Freunde und meine Tochter. Und irgendwann wollte meine Tochter unbedingt mit mir spielen. Sie wollte raus. Da sind wir auf der Hintertür, also durch die Hintertür hinter dem Restaurant. Und da habe ich mit meiner Tochter gespielt und ihr irgendwie die Welt erklärt und so. Und irgendwann hörten wir eine Sirene. Piep, piep, piep. Ich dachte, was ist denn da los? Dann nehme ich meine Tochter. In Amerika weiß man nie, was los ist. Ne? Also dann nehme ich meine Tochter und wir gehen zurück ins Restaurant ganz schnell und niemand da. Also meine Freunde, alle verschwunden. Ich dachte, was ist denn hier los? Dann gehen wir durch die Vordertür und dort begegnen uns Gesichter voller Begeisterung. Was ist denn los, frage ich. Wir haben ihn gesehen, sagen sie. Meine Mutter strahlt am ganzen Gesicht. Wen habt ihr denn gesehen? Barack Obama haben wir gesehen. Hey Leute, das ist eine Lektion fürs Leben. So nah dran und ihn doch verpasst. So nah dran in Washington neben dem Weißen Haus und ihn doch verpasst. Und ich dachte mir, das könnte eine Lektion für uns alle sein. Wie ist es, wenn wir ins Haus Gottes kommen? Mit welcher Erwartung kommen wir da? Sehr oft kommen wir und wir sind abgelenkt, links und rechts. Oder unsere Gedanken gehen nach links, nach rechts. Wir denken an die Woche, das, was noch kommt. Und wir sind abgelenkt und die Hauptperson können wir verpassen. Sehr oft bin ich der Meinung, haben wir eine Begegnung mit Gott verpasst, nur weil wir abgelenkt waren. Ich hoffe, dass wir heute konzentriert bleiben. Ich hoffe, dass du heute dein Herz aufmachst und dass du zum Heiligen Geist sagst, komm und begegne mir neu heute. Ich möchte dich nicht verpassen. Ich möchte den Segen nicht verpassen, den du für mich heute vorbereitet hast. Heute bin ich da und ich möchte nach Hause gehen mit neuer Fülle von dir. Das ist meine Hoffnung für jeden Einzelnen. Lass uns doch alle gemeinsam in Lukas Kapitel 17 gehen. Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden, wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit das Wort Gottes. Ich bete nochmal. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich bete, dass du Gnade schenkst zum Predigen und zum Hören. Verändere du unsere Herzen und schenk uns neue Hoffnung. Schenk, dass wir uns was vornehmen heute Morgen, aber dass wir das nicht allein durchziehen, sondern mit deinem Geist. Rede du, Herr. Amen. Amen. Eine wunderschöne Geschichte erzähl hier Lukas. Lukas erzählt sehr oft Geschichten von Leuten, die krank sind, Leute, die am Rande der Gesellschaft sind. In diesem Fall erzählt er von 10 Menschen, wahrscheinlich Männer. Wenn 10 Menschen gleichzeitig schreien, Herr, erbarme dich, da kann Wunder passieren, da wird Wunder passieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht hier, wie es aussieht mit der Gemeinschaft, aber ich bin der Meinung, wenn wir zusammenkommen und zu Jesus schreien, nicht nur einmalig, nicht nur einmal in der Woche, nicht nur, wenn wir Not haben, nicht nur, wenn die Schuh drückt, da werden wir Wunder erleben. Und ich sage es nicht nur so, weil wir Pfingstler sind, ich sage es, weil ich es erlebt habe. Wenn wir Zeit gemeinsam verbringen und zu Gott rufen und schreien, bitte erbarme dich, werden wir Wunder erleben. Sehr oft ist es so, dass wir nur zu Gott schreien, wenn wir Not haben. Da, wo ich herkomme, in der Nähe, haben wir Flörsheim, das ist eine kleine Stadt. Und da sind die Leute sehr wohlhabend, sagen wir bei uns in der Gegend, in Hessen. Und es ist so, dass die Menschen dort wahrscheinlich sich nie gesprochen haben, mit ihren Nachbarn überhaupt nicht. Und dann kam das Problem mit der Fluglandebahn in Frankfurt. Und da wollten sie nicht mehr, dass die Flugzeuge da immer ständig fliegen. Und dann haben sie sich zusammengetan. Und der Reporter, der das geschrieben hat, da sagte: Leute, die nebeneinander 30 Jahre gewohnt haben, noch nie ein Wort gewechselt haben, jetzt hat sie die Not zusammengebracht. Auf einmal gehen sie durch die Straßen und schreien: Nein, wir wollen hier keine Flüge mehr. Ich finde es so schade. Wie wäre es, wenn wir einfach mal gemeinsam, unabhängig von Herkunft, unabhängig von dem, was wir voneinander halten, hier kommen Juden und Samaritaner zusammen. Undenkbar, aber die Not macht es möglich. Da sind sie zusammen und schreien zu Jesus, bitte hilf uns. Eine Schwester in unserer Gemeinde, sie ist seit letztes Jahr da. Und dann erzählte sie, sie kam aus dem Drogenmilieu, Jesus hat sie berührt, als sie unterwegs war in Lateinamerika. Und dort hat sie gedealt und hatte auch mit Falschgeld zu tun und so. Und irgendwann hat sie von Jesus gehört und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und sie hat versucht, sich zu trennen mit ihrem alten Leben. Aber sie hat ein kleines Problem. Sie hatten noch 10-Dollar-Schein und es war Falschgeld. Und sie hat einfach vergessen, dieses Geld aus ihrem Portemonnaie wegzuschmeißen. Und irgendwann, nachdem sie sich bekehrt hatte, nur 2 Wochen später, da ging sie, um ihr Visum zu verlängern oder verlängern zu lassen, da in Südamerika. Und dann fragten sie sie, wie viel Geld haben Sie denn in Ihrem Portemonnaie? Sagte, nicht viel Geld. Wie viel Geld haben Sie denn? Können Sie das zeigen? Und da wollten natürlich die Beamten das Geld sehen und mussten feststellen, das Geld ist ein falsches Geld. Dann fragten sie sie, wollen Sie sich dazu äußern? Und da erzählte sie, ja, es ist eine lange Geschichte. Und dann sagte der Beamte, kein Problem. Sie müssen mir nur was geben und ich habe noch nie was gesehen. Noch nie, ja, ist okay, kein Problem. Und dann sagte sie, Entschuldigung, aber seit 2 Wochen bin ich ein neuer Mensch. Seit 2 Wochen ist mit Lüge total fertig mit mir. Seit 2 Wochen habe ich eine neue Kreatur. Seit 2 Wochen wandle ich im Licht. Das geht gar nicht. Und der Beamte, es geht ja nur um 10 Dollar. Wissen Sie das? Sie können ins Gefängnis gehen. Es ist mir egal. Jesus hat mein Leben verändert und fängt an, da zu evangelisieren. Und der Chef wurde dann darauf aufmerksam und hat sie geholt und sie landete ins Gefängnis. Und keiner wusste es, ihre Verwandte hier in Deutschland, keiner wusste davon. Ganz allein irgendwo im Gefängnis. Und dann sagt sie, nach ein paar Tagen, als sie in ihrer Zelle saß, da saß sie irgendwas runterkommen. Das waren Papiere, so mit einem Seil runterkommen und sie merkte, sieht aus wie eine Bibel. Und da fing sie an zu lesen. Und da merkte sie, ein Gefangener ganz oben hatte gehört, dass sie Christ ist. Und da wollte er einfach ihr einfach mal das Wort Gottes geben. Und dann ging es los, früh morgens hat sie ein bisschen gelesen, hat ein Zeichen gegeben, da hat er die Seite, Seil einfach mal hochgezogen und dann selber gelesen und sie hat gelesen und sie sagt, sie ist ja mehrere Monate dort im Gefängnis gewesen und sie sagt, diese Gemeinschaft hat sie noch nie sonst erlebt. Als sie es durften, haben sie sich zusammengetan und fingen an zu beten im Gefängnis und viele sind auch zu Jesus gekommen. Und da dachte ich mir, warum muss es immer die Not sein, die uns zusammenbringt? Da habe ich sie gefragt, hast du den Mann noch mal gesehen? Nee, ich habe von ihm nicht mehr gehört. Seht ihr, was passiert? Immer wenn wir keine Not mehr haben, dann vergessen wir, zu Jesus zu schreien. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, was diese 10 Männer hier tun. Sie rufen zu Jesus, komm, erbarme dich. Ich habe gelesen von ein paar Männern, die letzte Erweckung, von der man gehört hat, das war in Schottland, in einem kleinen Dorf mit ungefähr 20.000 Leuten. Plötzlich hatten die Leute kein Interesse mehr an das Evangelium. Keiner wollte in die Kirche gehen. Der Geschichtsschreiber erzählt, die Kirchen waren alle leer. Und dann 5 Männer haben gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Jeden Donnerstag und jeden Freitag nach der Arbeit kamen sie zusammen und beteten durch die Nacht bis um 4 Uhr und dann gingen sie wieder zur Arbeit. Das taten sie 2 Jahre lang. Und irgendwann in einer Nacht, als sie dabei waren zu beten, da merkten sie, der Heilige Geist wirkt jetzt. Der Heilige Geist wirkt jetzt. Sie waren nur 5 Leute in der Gemeinde und jemand klopfte um 4 Uhr nachts an der Tür und sagte, ich weiß nicht, ich war bei mir zu Hause und irgendwie muss ich Buße tun. Ich muss zu Jesus gehen. Da kam er rein, der war aber nur der Erste. 2 Tage später, das ganze Dorf, da waren sie dabei, gemeinsam mit diesen 5 Männern zu schreien und zu sagen, Herr, erbarme dich. dass es die letzte Erweckung, die es in Europa gab, eine richtige Erweckung. 5 Jahre später heißt es immer, die Kirchen waren dort immer noch voll. Ich glaube, wir müssen aufhören zu denken, dass wir mit Management, dass wir mit Intelligenz, dass wir mit Organisation Gemeinde bauen können. Ohne Jesus können wir nichts tun. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das tat er auch. Im Apostelgeschichte heißt es, er tat hinzu, die gerettet wurden. Das kann der Herr tun. Aber wo sind denn die 5 Menschen, wo sind denn die 10, wie in diesem Fall, die schreien, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute, aber ich möchte dich ermutigen, zu Gott zu schreien. Selbst wenn du nichts mehr sagen kannst, wenn die Probleme so tief und so festgefahren sind, du kannst immer noch schreien, Herr, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Das Zweite, was mir auffällt in dieser Geschichte, die 10 kommen zu Jesus und schreien, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und dann heißt es, als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen. Wenn wir so lesen, finden wir nichts Besonderes dabei. Das Problem ist aber, in dieser Gesellschaft, Leute, die Lepra hatten oder die Aussätzigen, man durfte sie nicht anschauen. Man durfte sie nicht anschauen, man musste sie ausgrenzen. Das ist auch der Grund, warum sie zwischen 2 Städte hier sind, zwischen Samarien und Galiläa. Sie durften nicht ins Dorf. Sobald man damals festgestellt hat, du hast Lepra oder Aussatz, da kam ein Priester zu dir nach Hause, hat so eine Untersuchung gemacht und festgestellt, okay, das ist Lepra. Ab dem Zeitpunkt warst du gestorben für die Gesellschaft. Du wurdest getrennt von deiner Familie. Und es heißt, die Sitte, die der Priester damals gemacht hat, das war sehr ähnlich mit einem Totenritual. So nach dem Motto, jetzt bist du so gut wie tot. Das war es. Und da waren sie gebannt aus der Stadt und keiner durfte sie sehen. Und es heißt auch, sie haben so Glocken angehabt, damit Leute wissen, jetzt kommen Leprakranken, da können sie sich schnell in Sicherheit bringen. Schreckliches Bild. Das, was Jesus hier tut, darf man nicht tun. Er sah sie an. Er blickte sie an. Oh, wie schön. Ein Blick, das wahrscheinlich viel mehr sagt als 1000 Worte. Er sah sie an, volle Annahme und Liebe. Ich merke gerade bei meiner Tochter, sie ist erst 2 Jahre alt, aber irgendwann mal, wenn wir am Spielen sind, da geht sie in die Küche und macht die Tür zu. Da denke ich mir, was ist denn da los? Einmal habe ich ein paar Minuten einfach vergehen lassen, dann ging ich da und musste feststellen, sie tut das, was sie nicht tun darf. Sie weiß, wenn der Papa sieht, ist es nicht so schön. Ich verstecke mich lieber. Oh, das ist ja urmenschlich, oder? Die denken immer, nee, Gott darf nicht sehen. Und das ist ja eben auch das Problem, was wir haben mit NSA und so weiter. Ja, die Amerikaner hören mit. Ja, keiner darf sehen, was ich tue. Ich glaube, wenn der Herr uns anschaut, brauchen wir uns überhaupt nicht zu fürchten. Wenn er dich ansieht, dann sieht er dich mit Liebe an, mit Annahme. Es ist egal, was du getan hast. Seine Gnade ist immer größer als alle deine Sünde und Verfehlungen. Jesus ist derjenige, der sagt, komm zu mir, ihr die mühselig und müde seid, komm zu mir, ich werde euch erquicken, ich werde euch Freude und Liebe geben. Einer aus unserer Gemeinde, der heißt Bernd, der ist seit 2,5 Jahren da. Und der rief mich vor ein paar Wochen an. Also es hat sich am Telefon so angehört, als wäre es ganz, ganz dringend irgendwas, irgendein Notfall. Und ich dachte, was ist denn los? Kannst du mir zumindest ein paar Details schon nennen? Ich dachte, nee, Samstag bitte um 11 Uhr, da sind alle weg. Da sind die allein bei mir in meinem Wohnzimmer. Bitte komm, Cyril. Und ich dachte, was ist denn da los? Und da kam ich hin. Und da fingen wir an zu reden und da habe ich festgestellt, der hat ein Problem gehabt. Die Woche davor, an dem Sonntag, kam so wie hier ein Bild von vorne. Eine Frau sagte, der Herr ist hier und er sagt zu dir, es ist egal, was du getan hast, ich sehe dich, ich werde dir vergeben, ich gebe dir neue Hoffnung. Es klang für uns in der Gemeinde als, naja, das ist nichts Besonderes. Aber der empfand das, als hätte Gott ihn angesehen. Gott hätte ihn angesprochen. Er sagte zu mir, ich habe dieses und jenes Problem. Und Gott hat es gewusst. Und ich kam an dem Sonntag, warum muss Gott das von vorne sagen? Ich weiß, dass viele das gemerkt haben. Und ich merkte ja auch, an dem Tag ist er wirklich rot geworden. Total rot. Und dachte, Gott sieht mich, er kennt mich, er weiß, was ich getan habe. Und ich durfte ihm sagen, wenn Gott dich ansieht, dann hat es nichts Bedrohliches, das ist volle Liebe. Er will dir zeigen, dass er zu dir steht. Er will dir zeigen, ich möchte dich wiederherstellen. Er will dir zeigen, es geht vorwärts. Wenn Jesus dich anblickt, kannst du froh sein. Meine Freunde, die in Washington den Barack Obama gesehen haben, ich fragte dann, wie sah er dann aus? Ich war natürlich gespannt. Ja, fährt er in einem normalen Auto? Dann sagten sie, wir haben ihn wirklich gesehen. Ja, da kamen nur 3 Autos und da kam er, und ich glaube ihn. Und dann hat er in unsere Richtung für ein paar Sekunden geschaut. Ich dachte, toll, 2 Sekunden. Und da freuen sie sich, weil sie ihn gesehen haben. Der Barack Obama hat in meine Richtung für 2 Sekunden geschaut. Unglaublich. Und Gott schaut dich jeden Tag an mit voller Liebe und Annahme. Weißt du, dass Gott viel wichtiger ist als Barack Obama? Weißt du, dass Gott viel wichtiger ist als Barack Obama? Ein Blick, der viel mehr sagt als 1000 Worte. Ich möchte, dass wir heute in diesem Gottesdienst diese Augen wahrnehmen. Diese Augen der Liebe. Diese Augen, vor denen wir nichts verstecken können, aber die uns Annahme schenkt und Liebe und Wiederherstellung. Er sah sie an und sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Also Jesus hat manchmal Humor. Jesus sagt zu den Leprakranken, zu den Aussätzigen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Könnt ihr euch noch mal erinnern, wer oder wen diese Aussätzigen als Letzte im Dorf gesehen haben? Das waren die Priester, die Gottesmänner, die gesagt haben, dieses Haus ist verseucht. Ab jetzt bist du gebannt, nicht mehr in diesem Dorf. Und jetzt sagt Jesus, geh zurück zu den Priestern. Also ich hätte da meine Frage gehabt. Herr Jesus, weißt du, diese Heuchler, du kennst sie nicht mal. Und sie sind immer bereit, irgendwo hinzukommen und Leute zu verbannen. Das geht doch gar nicht. Aber diese Leute müssen irgendwie von Jesus gehört haben. Diese Leute kommen wahrscheinlich nicht aus Europa. Sie stellen nichts in Fragen. Nein. Bei Jesus stellt man nichts in Frage. Man stellt überhaupt keine Frage. Wenn er sagt, geh hin, da gehst du einfach hin. Und da wirst du erleben, dass Wunder dich begleiten. Das hat er auch gesagt zu den Jüngern. Geht hin in die ganze Welt. Und da merkten sie, wenn er sagt, geht hin, dann kommt er auch mit. Er ist dabei. Halleluja. Das ist so wunderbar. Wenn Jesus einen Befehl gibt, das sollten wir einfach mal Gehorsam schenken. Diese 10, sie gehen einfach, weil Jesus es gesagt hat, stellen keine Frage. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn Gott dir einen Auftrag gibt? Redest du mal mit ihm? Verhandelst du mal mit ihm? Oder bist du bereit zu sagen, jawohl, ich gehe? Ich bin in diesem Jahr, im Frühjahr, in Iserlohn eingeladen worden. Das ist irgendwie im Norden, Nordwest irgendwo. Und ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Einer hat mir nur gesagt, das ist ja von der evangelischen Landeskirche. Da kommen fast 400 junge Leute und ich kenne dich, deine Art und Weise zu predigen. Du bist so fröhlich, so einer wie du könnte die evangelische Kirche gebrauchen. Ich dachte, okay, ich komme. Und dann war ich da und da hatten wir ein Gespräch, eine Besprechung und dann sagten sie mir, du weißt aber, dass hier die evangelische Landeskirche ist, oder? Ich sagte, das haben sie mir doch gesagt.
Ja, das heißt, wenn du predigst, war schön, wenn du strahlst und so, aber kein Aufruf machen, was macht man hier nicht? Leute sollen nach vorne kommen, um ihr Leben Jesus zu geben oder so, oder irgendwas mit Bildern oder Eindrücken. Also sei einfach mal vorsichtig, Cyril, ja? Ich weiß, du kannst es, sagte er zu mir. Ich dachte, kein Problem, ich gebe mein Bestes. Das war ein Fehler. Weil ich ging tatsächlich nach vorne und da habe ich gepredigt und alles gegeben, was ich hatte. Und mitten der Predigt kommt diese sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Und die sagt zu mir, Cyril, hey, du musst einen Aufruf machen. Das sind junge Leute, die ich unbedingt zu mir ziehen möchte. Das war so deutlich und so klar für mich. Da habe ich irgendwie die Orientierung verloren bei der Predigt, weil ich mit Gott verhandelt habe. Gott, meinst du das jetzt? Sie werden mich nie wieder einladen. Also nicht, dass ich was dagegen habe, aber zumindest mein Gesicht wahren. Bitte, bitte. Und die Stimme blieb dran. Und ich schaute in ihre Richtung. Da waren ungefähr so 10 Mitarbeiter. Und sie wussten, ja, das ist gut, was du machst. Ja. Und schauten immer auf ihre Jugendliche. Und alle waren begeistert. Sie erzählten Geschichten aus Afrika und wie man Gott lieben und loben soll und so. Und es war alles schön. Keiner wusste, was aber in mir ging. Und irgendwann sagte ich, naja, wenn Jesus es sagt, dann tue ich es eben. Dann sagte ich, hey Leute, wir sind alle jung hier. Ich zähle mich auch dazu. Wenn du hier bist und du willst dein Leben Jesus geben, wenn du hier bist und du willst festmachen mit Jesus, dann komm nach vorne hier und jetzt. Und ich schaute in ihre Richtung, mein Bruder, der mich eingeladen hatte, und er senkte den Kopf. Es ist doch passiert. Und ich fuhr fort wie ein richtiger Pfingstler. Wenn du deine Hand noch nicht erhoben hast, dann ist es jetzt noch die Zeit. Ich gebe noch 5 Minuten. Komm zu Jesus, mach es fest. Du weißt ja nicht, was passiert, wenn du nach Hause gehst. Das ist ja typisch pfingstlich für die Pfingstler nicht kennen. Also ich hatte da mein Bestes gegeben. Und irgendwann schaute ich da und ein Viertel stand auf und kam nach vorne. Über 100 Leute, viele in Tränen. Und dann kamen die Mitarbeiter nach vorne und sagten zu mir, Cyril, so viele Mitarbeiter haben wir nicht, um für sie zu beten. Was machen wir denn jetzt? Ich sagte, so ist Erweckung. Komm, wir haben Zeit. In Afrika haben wir immer Zeit. Und wir fingen an, für Leute zu beten und für Leute zu beten. Das war ein wunderbarer Abend. Leute, ich sag euch, wenn Jesus was sagt, wenn Jesus was sagt, selbst wenn du schon 40 Jahre Christ bist und du weißt, wie es geht, dann tu es bitte und du wirst erleben, dass das Wunder schon auf dich wartet. Halleluja. Jesus schaute sie an und er sprach zu ihnen, geht hin. Und sie gingen hin. Die Geschichte hätte Jesus nicht erzählt, wenn wir da ein trauriges Schluss nicht gehabt hätten. 10 Leute haben dieses Wunder erlebt. Sie wurden rein auf dem Weg zu den Priestern. Das ist nochmal interessant. Auf dem Weg hat sie Jesus geheilt. Sie sind wahrscheinlich bei den Priestern gar nicht angekommen. Und plötzlich merken sie, der eine, boah, ich habe das Gefühl, ich bin rein, ich bin gesund. Und der zweite, ja, ich auch. Ja, hey, wir sind alle geheilt. Und jetzt ist die Frage, die Frage stelle ich mich und ihr euch wahrscheinlich auch. Warum sind sie nicht zurückgegangen und zumindest Danke zu sagen? Warum nur eine Person von 10%? Warum? Kann es sein, dass die 9, weil sie alle Juden waren, gedacht haben, och, ist ja selbstverständlich. Herr Jesus, auch Jude, der hat uns ja geheilt. Ja, wir sind ja Freunde, wir müssen nicht unbedingt zurückgehen und Danke sagen. Kann es sein, dass es vielleicht ein paar durcheingehauchte Juden dabei waren, die gedacht haben, also der hat gesagt, geh zu den Priestern, der hat nicht gesagt, komm zurück und sag Danke.
Das hat er nicht gesagt. Man muss ja immer genau lesen, was da steht. Der hat gesagt, geht hin. Der hat nicht gesagt, komm zurück. Wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber instinktiv hat dieser Samaritaner gedacht, ich gehe jetzt zurück. Und die 10 haben Gott erlebt. Und nur diese eine hat eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Und da ist ein Unterschied. Viele von uns können das Wort Gottes hören. Wir können den ersten Schritt machen. Wir können sogar geheilt werden. Wir können Wunder erleben. Aber wer geht zurück, um eine Beziehung mit Jesus zu pflegen? Es geht nicht nur um dieses Wort Dankeschön. Es geht um die Anerkennung. Wer ist der Herr in meinem Leben? Da ging er zurück und sagte Dankeschön. Nicht nur so. Die Bibel sagt, er ging auf die Knie und sagte ja und dankte dem Herrn. Dankbarkeit kann uns von vielen Krankheiten schützen. Vielen, vielen Krankheiten. Von Bitterkeit kann uns Dankbarkeit schützen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du ein dankbares Herz oder bist du immer dabei, Gott daran zu erinnern, was er noch nicht getan hat? Ich merke es in meinem Leben auch als Pastor in meinem Dienst. Vor 2 oder 3 Jahren hatten wir die Hälfte von den Leuten, die wir jetzt haben. Aber wenn sie mich erleben, da bin ich nie zufrieden. Ich sehe immer, was uns fehlt. Wir brauchen auch ein Gebäude wie hier. Ich brauche einen Jugendpastor. Ich brauche noch andere Räume. Gott ist aber schon dabei, anderen Sachen zu tun. Und wer nur auf das schaut, was noch nicht geschehen ist, entwickelt Bitterkeit in seinem Herzen. Ich möchte uns alle ermutigen, heute Morgen zu lernen zu sagen, Dankeschön für die kleinen Dinge im Leben, die Gott in unserem Leben getan hat. Die kleinen Schritte, die wir schon tun und ja, sogar für das Leid, was wir erlebt haben. Sogar für das, was wir nicht geschafft haben. Für das Versagen, Dankeschön zu sagen. Wenn wir Gott Danke sagen, dann weiß er ist der Herr für uns. Und das wissen wir auch. Alles bekommen wir aus seiner Hand, heißt es in der Bibel. Entweder bin ich dankbar oder ich beschwere mich und werde mürrisch, klage und falle in Selbstmitleid. Gott für alles zu danken, das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung können wir jeden Tag treffen. Herr Jesus, danke. Danke, dass ich lebe. Danke für meine Familie. Es ist noch nicht perfekt, aber ich sage jetzt schon mal danke. Diese Beziehung zu pflegen mit dem Herrn, wunderbar. Viele junge Leute kommen oft zu mir, auf Jugendgottesdienste. Ich habe mindestens 3 im Monat. Und wenn wir miteinander beten, kommt immer eine Frage. Cyril, vor allem für junge Leute mit 15, 16, 17, ich bete die ganze Zeit, ich möchte den Willen Gottes erkennen für mein Leben. Komm, lass uns beten. In der Regel erwarten sie, Pfingstlerpastor, dass ich dann sage, so spricht der Herr, du sollst Medizin studieren. Das wäre ja toll, wenn wir sowas hören. Ne? So spricht der Herr. Dieses und jenes sollst du tun. In der Regel kommen sie mit dieser Erwartung. Und irgendwann habe ich einen Bibelvers gefunden. Ich dachte, Halleluja, Dankeschön. Dieser Bibelvers heißt, das ist in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 18. Sagt in allem Dank. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und da dachte ich, das ist ja die Lösung. Das nächste Mal, wenn sie zu mir kommen, was ist denn der Wille Gottes für mich? Sag Danke für alles, was du erlebst. Da steht sogar geschrieben, sag in allem Dank, das ist genau der perfekte Wille Gottes für dich. Und da sage ich dir heute auch, das ist der Wille Gottes für dich. Sag Danke in allem für alles, weil das zeigt, dass du Gott vertraust. Halleluja. Ich möchte zum Schluss kommen. Als ich nach Deutschland kam, nach 2 oder 3 Jahren, habe ich gearbeitet in Süddeutschland und ich hatte genug Geld für mein Studium. Und da dachte ich an meine Freundin in Afrika, in Kamerun. Ich dachte, hey, wir waren so die beste Kumpels. Ich muss unbedingt ihnen was schicken. Da bin ich schnell zu Western Union und habe Geld geschickt. Und ich war so froh, dass ich meinen Freunden helfen konnte. Ein paar Tage später hatte ich immer noch keine E-Mail bekommen, keinen Anruf. Ich war ein bisschen besorgt. Haben sie überhaupt das Geld bekommen? Dann rief ich an, mein Freund. Hey, ich habe was geschickt. Hast du gesehen? Und ich hörte nichts am Telefon. Ich sagte, hast du gar nichts bekommen? Doch, schon längst. Wir warten schon auf die nächste Ladung. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich da noch Geld geschickt habe? Ich bin ein Mensch, das ist klar. Aber ich vermute, wir haben so oft dieselbe Einstellung Gott gegenüber. Und vielleicht sollten wir lernen, eine dankbare Haltung zu haben. Ich danke Gott für alles, was er getan hat in meinem Leben. Der hat mir eine Frau gegeben, der hat mir eine Gemeinde gegeben. Ich danke Gott für all das, was in meinem Leben passiert. Ich danke Gott für alles, was er tut. Beginne doch den Tag mit einem Dank. Schreib vielleicht 5 Gründe, für die du Gott danken kannst. Vielleicht 2 Gründe, die dir nicht so gefallen, Sachen, die Gott getan hat und du bist nicht einverstanden. Aber wo du trotzdem Danke sagen kannst, das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Wollen wir aufstehen und beten? Ich sprach von Gebet in Gemeinschaft. Ich sprach davon, was Gott tun kann, wenn 10 Menschen zu ihm schreien. Ja, da kann er das Unmögliche möglich machen. Ich sprach davon, dass Gott uns ansieht, voller Liebe und Annahme. Und ich sprach davon, was für ein dankbares Herz wir haben sollen. Ich möchte, dass wir diese 3 Dinge in unseren Herzen bewegen. Wenn jemand Gebet braucht, dann kann er auch kommen, da werden wir miteinander beten. Wenn jemand eine Entscheidung treffen will, ab heute aufzuhören zu murren und sich zu beschweren und nur das Schwarze zu sehen, das, was nicht läuft. Wenn jemand sagen will, ich möchte ab heute die Entscheidung treffen, Danke zu sagen für das, was mir passiert, auch für das, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin. Ich möchte trotzdem dankbar sein. Bitte triff mal diese Entscheidung. Wenn du das willst, kannst du auch nach vorne kommen. Da werden wir miteinander beten, dass Gott an unserem Charakter und an unserem Herz arbeitet. Dass wir dankbare Menschen werden. Lass uns alle gemeinsam beten während dem Lobpreis.